während jetzt aufgebaut wird für unseren nächsten Teil, für das Wort von unserem Bruder Siegfried Kettling, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass Sie nachher in der Pause oder nach Schluss noch dieses Konferenzbuch bestellen können. Ich möchte hier einen besonderen Dank unseren Rednern sagen, die sich einer ganz großen Zucht unterwerfen. Sie haben Ihr Referat bis ins Letzte ausgearbeitet und ausgefeilt und für den Druck vorbereitet. Manchmal geht das ja bei uns so ein bisschen hoppla hopp. Bei dieser Konferenz nicht. Das haben Sie auch heute Morgen gemerkt. Das lohnt sich, wenn etwas bis ins Letzte hinein ausgearbeitet wird. Nehmen Sie das auch mit für Ihre Beiträge, die Sie irgendwo halten müssen. Schön, wenn man was freispricht, das gibt es. Aber es ist auch schön, wenn man was gut vorbereitet. Und wir sind sehr dankbar, dass die Referenten sich so viel Mühe gemacht haben. Sie können alle diese Referate in Ruhe zu Hause nachlesen. Auch die, die Sie heute nicht mitbekommen konnten von den 7 Konferenzorten, wenn ich nur an das Referat von Walter Blach denke, ganz anders angefangen. Diese biblische Kenntnis, altes, neues Testament zusammengearbeitet. Horst Marquardt, dieser Festo Kiwenzere, unsere Brüder John Wilson aus Nairobi und all diese Referate, die nun hier in den Büchlein gesammelt werden, seit Montag sind sie schon in der Setzerei und werden gesetzt. Nun ist alles aufgebaut, wir müssen nur noch wahrscheinlich etwas Licht vermindern bei der Technik. Und dann darf ich unseren Bruder Siegfried Kettling vorstellen. Er ist einer der theologischen Lehrer an der Bibelschule in Unterweissach. Und wir freuen uns sehr, wir begrüßen ihn. Und das ist richtig. Nach der Botschaft, da lassen wir es auf uns wirken. Vorher begrüßen wir ihn herzlich. Und wir freuen uns, dass ein theologischer Lehrer zu uns redet, weil das ja so wichtig ist, dass das mit der Bekehrung nicht nur ein Strohfeuer bleibt, sondern durch die Brennseite der Lehre am Leben gehalten wird, dieses Feuer der Bekehrung.
Mit Blaulicht und Sirene jagt der Krankenwagen zur Kinderklinik. Dort ist im OP schon alles vorbereitet. Höchste Eile ist geboten, um das Leben eines Neugeborenen zu retten. Der Rhesusfaktor im Blut von Vater und Mutter war unterschiedlich. Nun ist bei der dritten Geburt die gefährliche Unverträglichkeitsreaktion eingetreten. Im Körper des Babys, da ballen sich die roten Blutkörperchen zusammen, verklumpen miteinander, die tödliche Gelbsucht zeigt sich. Da hilft nur eines, das zerstörte Blut wird völlig abgepumpt, gesundes Blut aus der Konserve infundiert. Völliger Blutaustausch, völliger Austausch des Lebensträgers, das ist schon eine Radikalkur. Aber unvergleichlich radikaler ist der Satz, der Jesus beim nächtlichen Zwiegespräch dem Nikodemus entgegenstellt. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Von Neuem geboren werden, das möchte Nikodemus so verstehen. Noch einmal biologisch von vorn anfangen. Noch einmal als Embryo zurück in den Mutterschoß. Ich war, das wäre attraktiv in unserem Kaloderma-Zeitalter, wo jeder jung sein möchte. Man müsste noch mal 20 sein. Aber Nikodemus schüttelt sein Gelehrtenhaupt. Das ist ja absurd. Das ist ja nicht möglich. Noch einmal. Aber das hat Jesus auch nicht gesagt. Wörtlich übersetzt heißt das, es sei denn, dass jemand von oben, von Gott her, neu geboren werde. Aus einer ganz neuen Dimension heraus. Das ist mehr als ein paar Liter neues Blut. Das ist ein völliger Austausch der Existenz. Es sei denn, dass jemand von oben, von Gott her, neues Leben bekommt. Aber ist das nicht erst recht absurd und unmöglich? In der Tat, das Wort Jesu ist schonungslos scharf. Es zersetzt alle Versuche, den neuen Menschen von unten her, aus Menschengeist und Menschenwitz, zu produzieren. Es ist also nicht mit der Kunst des Genetikers, der die Erbanlagen verändern könnte und der neue Mensch entsteht. Es ist nicht mit der wallenden roten Fahne und der Revolution. Es ist nicht mit der transzendentalen Meditation und dem Mantra-Murmeln. Man mag einen Esel streicheln oder prügeln, nie wird er Goldstücke ausspucken. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Aber dieses schonungslose Nein, Jesu, das ist nun eingebettet in ein großes Ja. Deswegen ist er ja gekommen. Deswegen wurde das Wort Fleisch, damit wir Fleischgeborenen Gottes Kinder werden sollen. Geburt von oben her, neue Geburt. Da steckt ein Gleichnis drin, und zwar ein sehr präzises Gleichnis. Da wird ja die Geburt von Gott her verglichen mit unserer biologischen Geburt. Ich möchte zwei Vergleichspunkte herausstellen. Als ich zur Welt kam, da wurde ich geboren. Passiv. Ich habe nicht beschlossen, die Menschheit um ein weiteres Exemplar zu vermehren. Und ich denke auch, dass niemand in dem Saal hier sitzt, der sagen könnte, ich wurde gefragt, ob ich leben wollte, ob als Junge oder als Mädchen, ob mit schwarzer oder mit weißer Haut, ob in dieser oder jener Familie. Nein, das entscheidende Ereignis ist uns widerfahren. Wir alle miteinander wurden geboren, passiv. Und der zweite Vergleichspunkt. Jede Geburt, jede menschliche Geburt hat eine große Vorgeschichte und eine große Nachgeschichte. Wenn es mit rechten Dingen zugeht, dann steht am Anfang die Liebe zweier Menschen zueinander. Und daraus kommt dann der Wille zum Kind. Du und ich, wir beiden möchten ein Baby haben. Und dieser Wille zum Kind, er wird konkret, das ist der nächste Schritt, in Zeugung und Empfängnis. Und dann kommt die Periode der Schwangerschaft. Und dann schließlich erst die Geburt. Wenn ich zurückschaue, hinter meine Geburt zurück, was ist das für eine unausdenkliche Vorgeschichte? Wenn es da nur einen meiner Urgroßväter nicht gegeben hätte, dann wäre ich nicht da oder nicht so da. Mit der Geburt beginnt dann aus der Vorgeschichte die Nachgeschichte. Das ist ja Musik in den Ohren einer Mutter, wenn das Baby den ersten Schrei tut. Wenn es also noch unbewusst das Leben zu ergreifen beginnt. Wie schrecklich ist eine Totgeburt. Und dann beginnt das Wachsen, das Laufenlernen, das Sprechen, der Weg der Ausbildung. Es gibt da mancherlei Geburtswehen, Trotzphasen und Pubertätszüge, durch die hindurch dann ein eigenständiger Mensch wird, der persönliche Verantwortung übernimmt, ins Leben hineinschreitet, der dann Vater wird oder Mutter, Großvater und Großmutter. Ja, wo endet eigentlich diese Nachgeschichte unserer biologischen Geburt? Endet sie etwa im Sterben? Oder hat jener christliche Märtyrer recht, der es dem Todeskommando ins Gesicht gerufen hat? Lebt wohl, ihr Toten, ich gehe ins Leben. Da beginnt die Geburt erst recht. Das war seine Überzeugung. Das ist der Vergleich. Ich werde geboren und meine Geburt hat Vor- und Nachgeschichte. Und nun von daher zu dem biblischen Wort neue Geburt, Wiedergeburt. Ich möchte gern, dass wir miteinander sehen, dass dieses Wort in der Bibel unendlich weit gefasst ist. Dass es zu wenig ist, wenn wir die Wiedergeburt eintrumpfen auf die Bekehrung. Jesus kann sprechen von der Wiedergeburt aller Dinge. Wenn er die Geburtsstunde der neuen Welt meint. Wiedergeburt, das umfasst in einem ganz großen Bogen all das, was Gott getan hat, heute tut und morgen tun wird, damit aus einem Menschenkind ein Gotteskind, aus einem Adamskind ein Erbe des ewigen Lebens werde. Ein großer Bogen, dieser Bogen der Wiedergeburt. Wir versuchen heute Mittag, das uns ein wenig an einer Grafik deutlich zu machen. Und fragen zunächst, wo hat es denn eigentlich begonnen mit der Wiedergeburt? Wo hat es begonnen mit der Wiedergeburt? Wir kennen alle die abschätzige Redewendung, mit dem ist es nicht weit her. Wie weit ist es denn mit uns Christen her? Antwort: unendlich weit, ewig weit. Von wann datiert denn unsere Gottesdienste? Da steht in Epheser 1 das aufregende Wort: in Jesus Christus hat uns Gott erwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir seine Kinder, also Neugeborene, werden sollen. Vor Grundlegung der Welt, diese Perspektive sprengt unser Denken. Da greifen unsere Begriffe nicht. Also bevor es die Milchstraßen gab und die Sonnensysteme, bevor das Wort ausgerufen wurde, es werde Licht, da hat Gott uns, sie und mich schon in Herz und Sinn gefasst. Vor aller Zeit. Seine Menschen, die einmal seine Kinder werden sollen, die sind der erste Schöpfungsgedanke Gottes. In Christus erwählt vor aller Zeit. Ich sage es im Bilde. Wenn der Vater in der Ewigkeit den Sohn anschaute, dann sah er in ihm schon all diejenigen eingeschlossen, die einmal durch ihn Söhne Gottes werden sollten. Da war unser Name schon im Himmel geschrieben. Gottes Wille zum Kind in der Ewigkeit, das ist der Ursprungsort unserer Wiedergeburt. So weit her ist es mit uns. Ich habe dich je und je geliebt. Und nun der zweite Schritt. Gottes Wille zum Kind gewinnt konkrete Gestalt in Raum und Zeit, indem Gott durch Jesus Christus zu uns kommt. Ja, es ist wahr, wir Menschen haben die Heimat verlassen, haben uns von Gott getrennt, aber nun kommt die Heimat hinter uns hergelaufen. Nun läuft sich Gott die Schuhsohlen ab, um uns einzuholen, um uns zu überholen, um diesen schrecklichen Sturz abzufangen. Das ist der gekreuzigte Jesus, der seine Arme ausgebreitet hält. Hat Gott unseren Namen nun gestrichen? Oh nein, jetzt lässt er sich unseren Namen in Hände und Füße hineingraben. Sie kennen das schöne Wort aus dem Alten Testament: in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Das gab es im Alten Orient, dass ein verliebter junger Mann sich den Namen seines Mädchens in die Handfläche tätowieren ließ. Und den ganzen Tag bei jeder Beschäftigung immer wieder stand der Name vor ihm und dann strahlte er über das ganze Gesicht. Das ist auf Golgatha geschehen. In meine Hände habe ich dich gezeichnet. Und dann auch an mich gedacht, als er sprach: es ist vollbracht. Im 1. Petrusbrief wird das ausdrücklich so gesagt: Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferweckung Jesu Christi von den Toten. Lange bevor wir also biologisch da waren, 2000 Jahre vor unserer Existenz, da haben alle Christen gemeinsam ihren großen Geburtstag. Wiedergeboren durch die Auferweckung Jesu von den Toten, da, wo die neue Welt hereingebrochen ist, wo sich die Zeitenwende ereignete, wo der neue Adam eine ganz neue Menschheitslinie eröffnet hat, da ist schon Wiedergeburt. Ich möchte ein Wort des reformierten Predigers Kohlbrügge ein wenig umformulieren. Meine Wiedergeburt ist zu Karfreitag und Ostern geschehen. Aber nun ein Stück weiter. Wir fragen ja, wo erreicht nun diese ewige Bewegung? Diese Bewegung von Karfreitag und Ostern her, wo erreicht diese Bewegung der Wiedergeburt unser kleines Leben, unsere Biografie? In Johannes 3 ist die Rede von einer neuen Geburt aus Wasser und Geist. Und in Titus 3 ist die Rede von einem Bad der Wiedergeburt. Wasser und Wiedergeburt, Bad und Wiedergeburt. Als einer, der zu Hause ist in der Gemeinschaftsbewegung und in der Landeskirche, frage ich an dieser Stelle: könnte also meine Taufe, die ich als Baby empfangen habe, als ich noch nicht denken und beschließen, noch nicht bewusst sündigen und noch nicht beten und mich nicht entscheiden konnte, als ich nur ein plärrendes Kind war, über den der Satz gesprochen wurde, ich tauche dich hinein in den Namen, das heißt in die Personengemeinschaft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich frage, hat dieses Datum ganz am Anfang meines Lebens etwas zu tun mit Wiedergeburt? Nun, unsere Väter, die Väter der Reformation, aber auch die Väter des Pietismus, Zehner zum Beispiel und Franke, haben das bejaht, ohne mit der Wimper zu zucken. Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen Wiedergeburt und Taufe. Das ist ein Stückchen Zwischenstation in der großen Bewegung. Natürlich, jetzt muss man klar sagen, es ist völlig unbiblisch und ungeistlich und heidnisch, wenn einer behaupten wollte, du bist getauft, also ist dein ewiges Leben garantiert. Du bist getauft, was soll jetzt das dumme Geschwätz von Pietisten und Evangelisten, die zur Bekehrung, zur Umkehr rufen? Durch eine Taufwiedergeburtsideologie, die von der Taufe redet wie von einer automatisch wirkenden Schluckimpfung, die H2O mit Zauberwasser verwechselt, das ist in der Tat Opium fürs Volk. Eine teuflische Gefahr. So geht's nicht. Wie denn? Der in Schwaben ja unvergessene Professor Karl Heinz hat das anschauliche Bild benutzt, mit der Taufe verhält es sich wie mit einem Scheck. Ich war, wenn der Scheck gültig unterschrieben ist und gedeckt, dann bin ich rechtlich Eigentümer all dessen, was draufsteht. Aber nun ist es so eine Sache mit einem Scheck. Da ist ein bettelarmer Kerl und dem wird durch einen Scheck 1 Million überschrieben. Und jetzt vergisst er den Scheck, verachtet den Scheck, zerreißt den Scheck, verbrennt den Scheck und anschließend stirbt er buchstäblich als Millionär den Hungertod. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ewiges Leben, das steht auf dem Scheck. Aber jetzt kommt doch alles darauf an, was mache ich mit diesem, was Gott schon über mein Leben gestellt hat? Löse ich den Scheck ein? Fange ich an, fröhlich zu leben auf Gottes Kosten? Hebe ich von diesem Konto ab? Recht verstanden muss jede Säuglingstaufe ein Impuls sein zur Evangelisation. Aus jeder Säuglingstaufe muss ein Ruf zur Bekehrung entspringen. Hör zu, am Anfang schon hat Gott Ja zu dir gesagt. Nun gib doch endlich Echo. Nun greif doch endlich zu. Nun lass dich endlich heimholen, weil Gott dich ja schon längst gefunden hat. Taufe zielt auf Umkehr, auf neue Geburt, auf Bekehrung. Ich versuche an einer kleinen Zeichnung, Ihnen das ein wenig deutlich zu machen. Sozusagen ein christlicher Comic in 4 Bildern. Erstes Bild. Da ist der Herr A. Herr A ist Adam. Herr A ist blind. Herr A sitzt in einem fensterlosen Gefängnis und es ist Nacht. 3-mal dunkel. Dann das nächste Bild. Die Sonne geht auf, es wird hell. Aber das Gefängnis ist fensterlos und Herr A ist blind. 2-mal dunkel. Und nun das dritte Bild. Da wird Herr A. wunderbarerweise aus dem Gefängnis herausgerissen und nun umspült ihn von allen Seiten das Sonnenlicht. Aber es bleibt finster in A., denn A. ist blind. Und nun das vierte Bild. Dem Herrn A. wird der Star gestochen. Und nun wird es hell in ihm. Nun beginnt sein Leben zu leuchten. Ich möchte das umsetzen. Das erste Bild, das ist die alte Welt. Ohne Karfreitag, ohne Ostern, alter Äon und Finsternis und Tod. Das zweite Bild, da bricht die Ostersonne herein. Da heißt es im Neuen Testament, Gott hat die Menschheit versöhnt. Das Licht ist da. Das dritte Bild möchte ich mit meiner Taufe vergleichen. Da hat Gott mich rechtlich hineingestellt ins Licht. Aber persönlich in meiner Existenz ist es dunkel. Und nun das vierte. Da wird mir der Star gestochen. Da bricht das Licht Gottes in mein Leben hinein. Da darf ich es persönlich erfassen, mein Herr und mein Gott. Nicht wahr, welches Bild könnte ich hier weglassen? Was würde es helfen, wenn der Herr A. im Sonnenlicht stand, aus dem Gefängnis herausgeholt wird, aber er bleibt blind, Nacht und Finsternis. Und umgekehrt, was würde es helfen, wenn jemand dem Herrn A. den Stab stechen könnte, aber er säße im Gefängnis und über der Welt regierte die Nacht? Hier gibt es keine Konkurrenz. Hier ruft eins nach dem anderen. Hier ist alles miteinander wunderbar eingeordnet in die Ökonomie, in das Planen und Gestalten Gottes. Ostern und das Wort über mir, dem Baby, du bist mein. Und dann der nächste Schritt. Und damit kehren wir zur ersten Grafik zurück. Bekehrung. Bekehrung. Vielleicht kennen Sie das wunderschöne Buch des schwedischen Bischofs Bo Bjerts, Etliches fiel auf den Fels. Da erzählt er eine wundervoll seelsorgerliche Geschichte. Da kommt ein junger Hilfsprediger ganz begeistert zu seinem alten Pfarrer und ruft, ich habe dem Herrn Jesus mein Herz geschenkt. Und man spürt, er ist mächtig stolz darauf. Was für eine feine Sache hat er dadurch bei dem Herrn Jesus abgegeben und wie beglückt muss er sein. Darauf wird der alte Seelsorger sehr ernst und sagt, mein Lieber, meinst du denn mit deinem Herzen hättest du dem Herrn was Rechts geschenkt? Hör zu, was ist denn dein Herz? Dein Herz ist doch wie eine alte, rostige Blechbüchse, die auf einem Müllhaufen liegt. Nichts ist sie wert. Ein feines Geschenk. Aber da kommt nun ein seltsamer Herr gegangen, und erbarmt sich dieser elenden Blechbüchse und steckt seinen Spazierstock hindurch und liest diese Blechbüchse aus dem Schmutz auf und nimmt sie mit nach Hause und poliert sie blank. Eine verrostete Blechbüchse, nichts ist sie wert, aber diesem seltsamen Herrn geht sie über alles. Das ist das Wunder der Bekehrung. Von der souveränen Gnade Gottes hörten wir heute schon. Man könnte fragen, ja, wer hat denn eigentlich wen bekehrt? Hat Gott mich bekehrt oder habe ich mich bekehrt? Das Erste, was man sagen muss, die Bekehrung ist ein Stück Wiedergeburt. Passiv. Meine Bekehrung ist mir widerfahren, im buchstäblichen Sinne, widerfahren. Ja, ich war in Fahrt, und zwar in rasender Fahrt, auf einer Einbahnstraße, rechts und links Mauern. Und abschüssig war diese Straße und meine Bremsen waren blockiert. Ich war in rasender Fahrt in den Abgrund hinein. Da ist mir Gott widerfahren. Er ist quer dazu gefahren. Er hat meinen Kurs herumgerissen. Gott hat mich bekehrt. In der Tat, Bekehrung ist allein Gottes Tat. Geburt, neue Geburt. Aber Bekehrung ist sicher auch das andere. Entscheidung, Wagnis, bewusster Akt. Und zwar keiner von uns ist in Vollnarkose oder im Tiefschlaf zum Glauben gekommen. Aber wie passt das zusammen? Einerseits Geburt und andererseits Entscheidung. Keineswegs nach dem Modell einer Mitfinanzierung. Gott in seiner Großzügigkeit hat 98% geliefert, aber 2% ist doch meine Eigenleistung. So nicht. Unser Glaube besteht einzig und allein aus Gottes Kraft. Gott wird wollen und vollbringen. Aber eben, er wirkt. Das Wollen und das Vollbringen. Gott löscht unser Denken, Fühlen, Wollen, unsere Persönlichkeit nicht aus. Nein, er macht alles neu. Für mich ist das schönste und anschaulichste Beispiel einer Bekehrung jene Szene, wo Jesus am Grab des Lazarus steht. Und der stinkt schon. Die Bibel sagt, wir sind tot in Sünden, nicht nur krank und uninformiert, sondern tot. Wir stinken schon. Und dann kommt dieser Ruf, Lazarus, komm heraus. Nicht wahr, das ist kein Appell an irgendwelche noch lebensfähigen Organe im Körper des Lazarus, sondern das ist ein reines Schöpferwort, an einen Toten gerichtet, Lazarus, komm heraus. Und dieses Schöpferwort, das macht dem Lazarus Beine. Und nun kommt er. So ist Bekehrung. Bekehrung ist Totenauferweckung. Da wird mir das Ohr geöffnet, nun kann ich hören. Da wird mir der Mund geöffnet, nun kommt der Geburtsschrei. Abba, lieber Vater, Jetzt wachsen mir Hände und jetzt kann ich zupacken, im Glauben die Verheißung erfassen, mein Herr und mein Gott. Wiedergeburt durch Gottes lebendiges Wort, wie der Jakobusbrief im ersten Kapitel sagt. An dieser Stelle müssen wir aufpassen. Von Hause aus sind wir tot in Sünden, ohne jede Freiheit. Aber jetzt kommt Gott und macht uns neu. Es gibt an dieser Stelle manchmal unqualifiziertes Gerede. Etwa so: Wer zu Jesus kommt, der muss seinen Willen aufgeben. Ein Mensch ohne Willen ist nicht etwa ein Christ, sondern ein Waschlappen. Wer zu Jesus Christus kommt, muss nicht seinen Willen aufgeben, sondern dessen Wille wird neu orientiert. Jesus nimmt jetzt meinen Willen und formt ihn um, sodass ich beten darf: Herr, dein Wille geschehe. Gott löscht mich nicht aus, er schaltet mich nicht aus, sondern gerade bei der Bekehrung schaltet er mich ganz neu ein. Als der verlorene Sohn ins Vaterhaus kam, da hat er sich nicht selbst verloren, sondern da geschah Selbstfindung. Da wurde er erst recht, er selbst. Nun der nächste Schritt. Diese persönliche Bekehrung, dieses Stück Wiedergeburt, ist ja nicht Endpunkt. Doppelpunkt. Da ist der Herr Adam in Freiheit gesetzt und hat Beine bekommen und nun ist er unterwegs. Das Neue Testament spricht mit dem etwas altertümlichen Wort vom Wandeln. Jetzt müssen wir Christen eigentlich singen: Das Wandeln ist des Christen Lust, das Wandeln. Unterwegs zu sein in einem neuen Leben. Heiligung nennen wir das. Auch Heiligung ist ein Stück Wiedergeburt. Auch da geht Gott noch schwanger mit uns. Paulus sagt das ja von den Galatern, die schon längst Christen sind: Ich trage noch einmal Geburtswehen um euch. Auch Heiligung ist Vollzug der Wiedergeburt. Was ist denn Heiligung? Ich will nur eines dazu sagen. Heiligung ist Wachsen und Abnehmen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Heiligung ist ein Prozess, bei dem mir, je länger ich mit Jesus lebe, deutlicher wird, wie sehr ich eine verrostete Blechbüchse bin. Ludwig Hofacker hat das einmal sehr anschaulich gesagt. In finsterer Nacht, da ist mein Arbeitszimmer wunderbar ordentlich. Man sieht nichts. Da kommt das Morgengrauen und schon bemerkt man den umgekippten Stuhl und das zerbrochene Fenster. Dann das Tageslicht. Oh weh, welches Chaos auf meinem Schreibtisch und meinen Bücherregalen. Und nun erst das Sonnenlicht. Da sieht man sogar die Staubkörnchen in der Luft tanzen. Das ist Abnehmen. Im Umgang mit Jesus entdecke ich, je länger, desto mehr meine Sünde. Und ich staune von Tag zu Tag mehr darüber, dass dieser Jesus es jeden Tag Neues mit mir wagt. Sündenerkenntnis und Liebe zu Jesus, die wachsen miteinander proportional. Und wo die Liebe zu Jesus wächst, da wächst dann auch die Kraft, in einem neuen Leben unterwegs zu sein, Ordnung zu machen. Da ist es nicht mit der Armsünder-Mentalität. Ich bin nichts und ich hab nichts und ich kann nichts. Das klingt fromm und ist doch gottlos. Sieh auf Jesus Christus, er hat dich in der Hand und alles wird er neu machen. Heiligung ein Stück, Wiedergeburt. Und jetzt der letzte Schritt. Heiligung ist Wachstum. Aber die Heiligungsbäume wachsen nicht in den Himmel. Wir wissen das alle miteinander. Solange wir hier auf Erden sind, da sind wir Gottes Kind und Sünder in einer Person. Und das ist schon ein seltsames Paar. Solange wir hier auf Erden sind, ist Friede mit Gott immer auch Kraft mit uns selbst. Aber das ist nun das Wunderbare, was Gott angefangen hat, das bringt er auch zum Ziel. Heiligung ist immer ein Stück Sterben. Luther konnte sich auf seinen Tod freuen, weil er sagte: Da wird Gott endlich mit dem alten Adam fertig. Dieses Aas, das so wunderbar schwimmen kann, da in meinem Tod wird es endgültig ersäuft. Und bei meiner Auferstehung, da kommt Gott endlich mit dem Neuen zum Ziel. Im Kolosserbrief heißt es: Wir sind schon mit Christus auferstanden, aber unser neues Leben ist noch mit Christus in Gott verborgen. John Albrecht Bengel sagt einmal: Die Christen kennen sich noch nicht. Was wird geschehen, wenn Jesus wiederkommt, wenn er alles neu macht? sag's einmal so, wenn Jesus wiederkommt, dann bringt er mich mir mit. Dann werde ich mich zum ersten Mal selbst sehen. Jedes Foto vorher ist eine Karikatur. Dann werde ich mich so erleben, Stichwort Selbsterfahrung, da werde ich mich so erleben, wie Gott mich gemeint hat von Ewigkeit. Und dann darf ich mich an mir freuen, an dem, was Gott aus mir gemacht hat. Da werde ich endlich mit mir selbst identisch. Das macht man nicht durch Psychologie und auch nicht durch Gruppendynamik. Das macht Jesus selbst. Er macht uns mit uns selbst identisch. Er bringt mich mir mit. Und er bringt mir die anderen mit. Was wird das für eine Sache sein, wenn wir einander kennenlernen, so wie Gott uns gemeint hat? Was wird das eine Freude geben an den Brüdern und Schwestern? Frau Deitenbeck sagt, im Himmel werden wir uns nicht mehr vorzustellen brauchen. Da wird jeder jeden kennen. Und die Freude aneinander wird groß sein und alles, was uns aneinander zu tragen gibt, das ist dann beiseite getan. Wir sind schon Gottes Kinder. Was wir werden, ist noch nicht heraus. Aber wenn er erscheint, dann werden wir ihm ganz entsprechen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Da kommt die große Verwandlung. Unsere Verwandlung, die Verwandlung der ganzen Gemeinde des Leibes Christi und die Verwandlung der ganzen Schöpfung. Das meint Jesus, wenn er sagt, Wiedergeburt aller Dinge. Spener hat gesagt, das ist eigentlich erst die rechte Wiedergeburt. Vorher ist alles Schwangerschaft. Wiedergeburt, ein ungeheurer Bogen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich schließe mit dem Wort des Paulus. Das hat er in Römer 8 diesen bekannten Satz, wo die einzelnen Glieder ineinander greifen wie die Ringe einer Kette, welche Gott zuvor in Ewigkeit bestimmt hat. Die hat er auch durchs Evangelium berufen. Welche er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Und nun im Vorgriff, welche er gerecht gemacht hat, die hat er auch schon herrlich gemacht. In Gottes Augen sind wir schon am Ziel. Was ist das für eine Kette? Das eine Ende ist festgemacht in der Ewigkeit. Und das andere Ende ist festgemacht in der Ewigkeit. Und unser kurzes Leben von 50 oder 70 Jahren ist eingewoben in diese Kette. Und deshalb kann ich meines Heils gewiss sein. Es ist unendlich weit mit uns her, erwählt in Ewigkeit. Es ist unendlich weit mit uns hin, vollendet in Ewigkeit. Wir danken dem Gott, der aus uns unmöglichem Material seine Kinder macht. Amen.